Hallo, hallo.
Ja, hallo zusammen. Und willkommen von neuer Folge für, von Was mit Rock und Vinyl. Oder Vinyl auf Deutsch. Ja, wieder zu dritt heute, da freuen wir uns. Also Jim ist dabei heute. Hallo Jim.
Hallo, hallo.
Raoul ist auch dabei. Hallo, Raoul.
Hallo, hallo.
Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, nehmen Sie Platz. Es geht gleich hier mit einem sehr schönen Thema heute. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne über das Thema nicht so viel, aber Jim hat versprochen, wir werden es am Ende der Sendung auf jeden Fall verstehen und wissen, worum es geht. Genau. Worum geht es eigentlich, Jim?
Ja, ich mache ein Best-of über Märchenplatten. Nein, also ich widme mich der schwierig auszusprechenden Library Music, also die wunderbare Welt der Soundmalerei für Film, Funk, Fernsehen oder irgendwelche anderen kommerziellen Interessen. Es geht um Produktionen, die in der Regel nicht im Handel erhältlich waren. Es sind sehr oft Schallplatten gewesen, also Langspielplatten, wo, weiß ich nicht, 10, 20 Titel drauf waren und die dann für entsprechende Produktionen genutzt werden konnten und auch nur über Spezial- oder Direktvertriebe der jeweiligen produzierenden Labels an die Produktionshäuser oder Wirtschaftsunternehmen geschickt wurden, die sowas brauchten. Man kennt ja auch so Werbefilme, was weiß ich, such dir irgendeine große Firma aus, wo dann Hintergrundmusik gebraucht wurde. Und nicht umsonst heißt auch ein Label Showcase Production Music, aber wie auch immer. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich viele Fernsehserien, die heute ihren Kultcharakter nicht nur aufgrund dieser darstellerischen Fähigkeiten erhalten, sondern weil die Titelmusik einen schon so gepackt hat, dass man denkt, oh weia, das ist ja Wahnsinn. Und letztlich geht es in dieser Musik, die ich jetzt hier vorstelle, vor allen Dingen um Stimmung, die mit dieser Musik produziert werden soll, hergestellt werden soll, damit eben, ob das der Film ist oder ein Werbeprodukt, angemessen begleitet und ummantelt werden. Es ist auch eine Musik, die den Wandel der Technik sehr gut darstellt. Ich konzentriere mich auf Musik von Ende der 60er bis Anfang der 80er. Es geht natürlich noch viel weiter, aber das ist so für mich die spannendste Zeit, wo unglaubliche Dinge zu hören sind. Viele Synthesizer-Sounds wurden auch eingesetzt. Der Moog fand da auch eine tolle Verwendung. Viele aus der Digging und Sample-Community, die haben diese Platten dann irgendwann gesammelt. Sie waren, wie gesagt, sehr rar. Viele davon sind auch unfassbar teuer inzwischen. Ich weiß, dass ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren mal durch Köln gegangen bin und einen 20-Platten-Stoß von Selected Sounds, einem deutschen Label, mitgenommen habe für einen Apfel und ein Ei, wo jetzt die Scheiben auch zum Teil dreistellig gehandelt werden. Völlig absurd. Boah. Also wie auch immer. Inzwischen ist das natürlich nicht mehr möglich, weil das begehrte Sammlerobjekte sind. Die Soundqualität war immer sehr hoch, weil das war ja für Produktionen gedacht und demgemäß wäre es schwachsinnig gewesen, wenn man da irgendeinen Firlefanz macht. Top-Musiker waren mit am Start und es gibt auch so Figuren, vor allen Dingen jetzt wieder aus England. England ist ja in vielen musikalischen Belangen federführend. So Leute wie Johnny Trunk, der mit seinem eigenen Label Trunk Records auch viele ja, alte englische Sachen wiederveröffentlicht hat, auch ein tolles Buch zum Thema gebracht hat und so ein bisschen kompiliert hat, was da drunter alles fällt, die verschiedenen Labels aufgelistet. Mir persönlich sind meistens Produktionen bekannt aus England, Italien, Frankreich, Deutschland. Es gibt aber auch noch Belgien und andere Länder. Was ich weniger kenne, ist zum Beispiel komischerweise Library Music aus den USA. Das mag vielleicht daran liegen, dass es da nur wenig eigene große Labels gab. Also Capitol Library Service kenne ich, aber es gibt natürlich ohne Ende Filmmusik, die dann wiederum so gelabelt wurde, wenn man jetzt zum Beispiel Straßen von San Francisco, dieses Thema von Lalo Schifrin sich vergegenwärtigt oder Mission Impossible. Das sind natürlich solch ikonische Stücke, die sind einem sofort klar. Und das hätte auch aus einer Library-Bibliothek kommen können. Höchstwahrscheinlich waren das einfach direkte Beauftragung und dann haben die das für die gemacht. Es gibt, ja?
Nur kurz jetzt. Spannend. Es gibt in der Tat, also wie gesagt, ich kannte Library Music überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was man damit, was man darunter versteht. Ich verstehe das jetzt. Und in der Tat gibt es viele Produktionen, wo Filme, gerade aus dieser Zeit, 70er, 60, also ja, überwiegend 70er Jahren, wo ich die Soundtracks so dermaßen toll finde und suche und suche und kann die einfach nicht finden. Jetzt, wenn man, wie kommst du dran also an diese Musik? Meinst du, Vinyl ist sehr schwierig, also gibt es andere Wege oder wie ist es, wie kriegt man den Zugang letztendlich?
Also die große Welt der Wiederveröffentlichung ist in diesem Metier eingetreten. Es gibt zum Beispiel ein sehr renommiertes Label aus England, KPM, und da gibt es wichtige Platten, die inzwischen wiederveröffentlicht wurden auf einschlägigen Labels, und dann kommst du so dran. Es gibt oft auch diese Sachen dann über eine Bandcamp-Page zu hören, aber nicht immer. Es gibt viele italienische Platten, die zum Teil drei- oder vierstellig gehandelt werden inzwischen. Also zum Teil musst du da echt 1.000 oder 2.000 Ocken hinlegen für manche Produktionen. Die gibt es auch jetzt in der Wiederveröffentlichung. Das heißt nicht immer, dass die teuerste Platte die beste ist, aber es gibt immer Soundperlen. Wenn du eine Scheibe hast, wo du, sagen wir mal, 18, 20 Titel drauf hast, die ja oft nicht so überlang sein müssen, weil sie ja müssen ja nicht 5 Minuten lang sein, diese Dinger, dann kann es sein, dass dir vielleicht nur 4 oder 5 oder manchmal auch nur 2 super gefallen. Und aber das sind dann solche Heuler, die kriegst du nicht mehr aus der Rübe. Und wie gesagt, nichts, was im freien Handel war. Da sind auch viele Sachen dabei, die gar nicht irgendwo benutzt wurden bisher oder genutzt wurden in den Produktionen. Aber die Platten haben wir überlebt zum Glück, und die ganzen Schallplattenfreaks haben sie sich dann in ihre Sammlung gestellt. Es ist bestimmt auch viel vernichtet worden, also einfach bei so einer Auflösung irgendeines Hauses ist es bestimmt auch schon passiert, dass die Sachen dann ja auf den Müll gekommen sind. Ich hoffe, sie wurden meistens gerettet, aber wie auch immer. So ein paar Namen, die eine Rolle spielen, also Ennio Morricone ist klar, also als klassische Filmmusiker, oder auch Piero Umiliani, der auch viel Filmmusik gemacht hat, aber immer noch unter diesen Library-Gedanken auch eine Menge veröffentlicht hat. Armando Trovajoli, Giancarlo Gazzani und Brugnolini mit Nachnamen, der eine, Stefano Torossi, Nino Nardini und. Aus Belgien zum Beispiel Francis Coppieter, Guy Pedersen aus Frankreich, meine ich, Janko Nilovic auch aus Frankreich, Alan Parker, Johnny Hawksworth, Keith Mansfield, meine Güte. Sid Dale, alles Engländer, fantastische Dinge. Aus Deutschland, Peter Weiß, bekannter Jazz-Schlagzeuger, ein Meister seines Fachs, der sehr begehrte Platten gemacht hat, unter anderem auf Selected Sound, ich sprach gerade davon, der mit Elektronik und seinen Drum-Patterns dann so komische Konstruktionen gebastelt hat, die sehr, sehr richtungsweisend waren. Peter Jacques, Heinz Kiesling, die auch für Soft-Erotik oder härtere Erotikfilme garantiert irgendwas gemacht haben. Birds and Brass, gibt es auch zum Teil ganz bekannte Themen, die in irgendwelchen früheren Fernsehsendungen sogar auftauchten. Und. Labels, KPM, Perry Music, ich nehme jetzt mal nur die bekanntesten, Chappell, Conroy, Bruton, Music the Wolf und dann die ganzen Italiener beispielsweise, Vroom, oder Frankreich sehe ich gerade, Edition Montparnasse 2000, Neuilly, Telemusik, da hören wir nachher was von, und. Also es ist eine riesen Bandbreite. Die italienischen Kleinstlabel sind auch endlos, müsste man jetzt hier aufzählen. Und es gibt auch Neo-Library-Produktionen. Es gibt ein paar Italiener, die jetzt im Stil, auch Engländer, die zuletzt Platten rausgebracht haben, die im Stile der alten Library Music gehalten sind, auch tolle Sachen dabei. Es gibt sogar in Schweden jetzt einen Sampler, der alte Library Music aus Schweden angeblich präsentiert, ob das jetzt eine neue Produktion ist, aber eine tolle Platte auf jeden Fall. Das erste Stück, was ich spielen möchte, das ist von 1969, von Pierre Dutour et son Orchestre, und das ist geschrieben zusammen mit Jacques Arel, beides ihres Zeichens wichtige Produzenten entsprechender Produktmusik, nenne ich es mal. Das ist auf einer Schallplatte auf Chappell Records, die sich da schimpft Dance and Mood Music Volume 9. Und wie gesagt, 69 hat einen ziemlich beatigen Touch.
Okay. Thank you.
großartig, also wirklich.
Total bekloppt, ja.
Also mir zieht sie Schuhe aus.
Ja. Nein, total, echt ja. Wahnsinn. Also funky, so Hammond-Orgel. Ja, ja.
Und dann diese Congas dazu oder was das ist.
Ne? Diese, also ich bin ein großer Fan von Henry Mancini und Mr. Lucky. Also ja. Die auch sowohl die Musik als auch die Serie aus den 60er Jahren. Also ja, das ist genau das Besondere eigentlich. Es gibt so viele aus der Zeit Filme, wo du denkst, boah, was ist das für ein Soundtrack? Und du hast bis jetzt hatte ich nie die Chance, ich wusste gar nicht, dass es unter diesem Genre fällt und ja. Dass es man überhaupt, man, wie gesagt, es wird jetzt begrenzt auch sein, sicherlich kann man nicht alles bekommen, aber es ist sehr interessant für mich zu hören, dass man doch, dass es doch einen Weg gibt, zumindest teilweise an solchen Schätzen wieder dran zu kommen.
Also dieses Stück war jetzt zum Beispiel auf einer Wiederveröffentlichung drauf, die vor einigen Jahren von diesem Label wieder rausgebracht wurde, von dieser Scheibe. Und die sind dann immer auch in einer bestimmten ikonischen Weise über bestimmte Farbgebungen dann erkennbar, diese Serien, die rausgegeben haben. Das gilt für alle Labels eigentlich und ihre Coverart. Also das ist ein Stück, was mich ziemlich kickt, was, wo man denkt, meine Fresse, die haben den Funk. Ne? Also
ja, in der Tat aus dem Bereich Erotik, ne, gibt es ein Label, oder das heißt The Golden Time of Danish Erotic Cinema oder sowas. Da sind wirklich unglaubliche jazzige Stücke darauf.
Wir entwickeln uns gleich noch weiter.
Also okay, dann bin ich gespannt. Also das ist also abgesehen von der Erotik finde ich diese Sendung wirklich jetzt gerade ziemlich spannend.
Also Jacques Harel, der da mitgeschrieben hat, der ist, wie gesagt, ein bekannter französischer Komponist, der in Alger geboren ist. Pierre Dutour ist jemand, der mit verschiedenen Gruppen Jazz gemacht hat, auch schon in frühen Jahren. Claude Bolling, Sextett, dann Jean-Claude Petit et son Orchestre, Michel Sardabi, Quintett und. Und ja, ich finde das faszinierend. Das sind Leute, die kommen aus, haben alle eine extrem gute musikalische Ausbildung genossen. Und dann irgendwann kam dann Ende der 60er dieser Beat-Touch rein oder dieser funky Beat-Touch, der dann diese einzelnen Lieder zu Perlen macht, aus meiner Sicht. Das ebbt dann irgendwann auch wieder ab. Ich will das ja nachher zeigen, wie das dann so in den 70ern, Ende der 70er und in den 80ern dann irgendwann sich änderte. Aber wir kommen jetzt zu einem anderen Künstler. Nochmal Frankreich. Und hier ist Fender Rhodes großgeschrieben, aber in allerextremster Form. Ich ziehe mich gleich aus zu dem Stück. Das Ding ist von 1972. Pierre Alain Dahan heißt der Mann. Slowrama ist das Stück. Das gibt es nur auf der Originalplatte. Es gibt keine Reissue. Es gibt aber eine CD-Kompilation, wo ich das drauf habe. Und es ist ein sensationelles Geschoss aus meiner Sicht. Die, ja, also ich kenne kaum ein besseres Library-Stück als das. Der Mann ist auch in Algerien geboren, ist seines Zeichens Schlagzeuger gewesen und der ist 2013 dann gestorben, 1943er Jahrgang und hat auch wie viele andere dann in mehr oder weniger namhaften Jazz-Kombos gespielt, Jeff Gilson zum Beispiel, bis hin zu Barney Kessel, also der ist ja schon recht bekannt, und hat für alle möglichen Filmproduktionen dann verantwortlich gezeichnet. Und wir hören jetzt gerne rein in Slowrama. Thank you. Allerdings.
Raul? Ja, diese Wawa-Gitarre auch, die sich perfekt da einfügt. Also,
das ist meisterhaft gemacht, muss man sagen. Also das sind auch dieses Ultrafedern, denn dieser total luftige Sound, dieses perfekte Abstimmen der einzelnen Instrumente, sehr prägnanter Bass übrigens, tolles Schlagzeug, alles für sich genommen echt perfekt aufgenommen. Und das Ding ist von 71, ne? Also, also jetzt steht bei mir 72, aber gut, geschenkt.
Ja, ist doch egal. Ich meine, aber trotzdem, perfekt gemischt. Der ist so schwierig, ne? Wenn man, also das Fender Rhodes, wir sprechen über Fender Rhodes für unsere treue Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist ein der erste E-Piano, was überhaupt gegeben hat. Ist, also muss von, ursprünglich von Leo Fender entwickelt, muss aber auch ganz normal über einen Gitarrenverstärker gespielt werden, extrem schwierig zu mikrofonieren. Und das kommt hier so traumhaft, super gemischt, also ganz tolle Produktion, wirklich.
Das Lied ist auch zum Glück viel länger und man kann sich dann sonnen in diesem super entspannten, federnden Beat. Ich bin begeistert. So, wir wechseln nach England und nehmen uns John Cameron vor. Da ist jetzt ein Stück, das ist zum Beispiel auf einer der KPM-Wiederveröffentlichungen drauf gewesen. Das kann man also als Schallplatte erwerben, da ist es mit drauf.
So bei KPM, also KPM einfach, oder?
KPM, genau. Ja, das ist jetzt von einem anderen Label, We Jazz oder wie man das Label jetzt heißt, ist das wiederveröffentlicht worden. Aber wenn du das googelst, dann kannst du das als Vinyl kaufen.
Okay.
Und die Platte ist aber von Keith Mansfield betitelt Voices in Harmony. Aber eigentlich ist das immer nur so ein grünes Cover und da steht KPM drauf und hinten musst du dann gucken, was ist es eigentlich. Und das Lied heißt Half Forgotten Daydreams. Und das finde ich auch irgendwie klasse, weil das könnte jetzt auch, wenn man morgens aufwacht und nochmal einnickt, dann hat man die verrücktesten Träume. Oder wenn man jetzt einen Tag träumt und dann schwupp ist es weg. Das wird jetzt hier in unfassbarster Weise instrumentiert. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr das aufnehmt. Aber auch da gibt es wieder so eine perfekt, sehr leicht angedeutete Wawa-Gitarre und gibt auch Gesang. Es gibt ein spannendes Potpourri für euch. Okay. Und wie gesagt, 1973 in dem Fall, britische Kost.
Wahnsinn, echt.
Das ist die Vorspannmusik fürs nächste Megadeth-Konzert. Nein, also ich bin völlig begeistert, weil das auch wieder so perfekt zusammen, da ist ja noch ein Streichorchester mit dabei, das ist unfassbar.
Ja.
Also 73, britische Kost in dem Fall, mit einem Gefühl, was man so haben kann. Ne?
Also ich denke, selbst wenn die 70er banal sind, sind sie immer noch genial. Das zeigt, es ist ja alles Stil, es hat ja alles Flair, Atmosphäre, es ist toll gespielt, ne? Es, man muss, also, atmosphärisch, wirklich, also toll, ja.
Also
ist einer von uns in den 70ern geboren?
76, da habe ich nicht viel mitgekriegt. Es ist ein großes, also in der Tat finde ich, also ich bin echt traurig, die 70er nicht wirklich erlebt zu haben. Es war wirklich musikalisch und auf vielen Ebenen war das eine super spannende
Zeit. Ich fand sie auch genauso wenig banal wie alle anderen Jahrzehnte, die ich jetzt miterlebt habe. Aber musikalisch, Hallöchen, da ist eine Menge passiert.
Ja.
Modisch auch übrigens, aber da fand ich die 80er dann doch noch
schlimmer. Das war banal. Das ist modisch.
Ja, das war nicht banal. Das war doch sehr, ich sag mal, floral vielleicht.
Ja, ja, genau.
Ich meinte das so, man kann Sachen heutzutage aus den 80ern hören, die wirklich so schrecklich nach Plastikpop oder sonst was hören, klingen. Das würde in den 70ern so sehr nicht passieren. Es hat immer noch irgendwie so seinen Stil und seine Anmutung und so meine ich das eher. Ne?
Das ist die aber Schattenseite des Synthesizers zum
ja,
Teil.
Ja, und der Plastik Drums.
Aber
ja.
Wir
schweifen ab, ja.
Naja, nee, wir schweifen nicht ab, das passt alles. Ach so. Wir wechseln aber jetzt nach Italien zu einer sehr interessanten Künstlerin, die leider mit 42 schon an Brustkrebs gestorben ist. Sie war eine ganz interessante Frau, die sehr früh schon auch mit Synthesizern und auch experimentellen Musiken reüssierte und alle möglichen Filmproduktionen, aber beziehungsweise irgendwelche ausländischen bekannten Lieder zum Teil umgeschrieben hat, damit die dann im Italienischen irgendwie noch eine Bombe sind, hat die gearbeitet, alle möglichen Geschichten gemacht, zusammen auch mit ihrem Mann, Remigio Ducros heißt der Mann, und der hatte ein Studio, oder vielmehr beide hatten dann ein Studio im Haus, und da sind auch die meisten ihrer Produktionen letztlich entstanden. Stil von Psychedelic Rock über Avantgarde, Experimental, Breaks, alle möglichen Themen. Ich habe ihre Tochter übrigens, ist auch eine bekannte Sängerin, ich meine, sie müsste dann Ducros mit Nachnamen heißen, aber was weiß ich. Das, was ich spiele, 75 von der LP Società Malata, also Kranke Gesellschaft.
Du kämpfst dich aber heute sehr bravourös durch die Sprachen, muss ich sagen. Ja, also wirklich beeindruckend.
Das ist auch für mich beeindruckend.
Nein, sehr gut.
Jedenfalls, das Lied heißt Strade Vuote und heißt Leere Straßen. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr untypisches Stück für Daniela Casa, weil sie doch sehr elektronisierte Sounds gemacht hat, die hier jetzt ein bisschen überdeckt werden. Ich würde mich nicht wundern, sie hat selber Gitarre gespielt. Ich konnte jetzt nicht ermitteln, ob sie es war, die da gespielt hat. Ich gehe mal davon aus. Es ist ein völlig untypisches Stück, weil es eigentlich eine Rockgitarre hat. Und wie immer können wir nur ein Minütchen ungefähr einblenden, aber wir spielen mal.
Das ist jetzt aus den 80ern.
Nein, das ist
75. Achso, ah, okay.
Ja. Das ist insoweit interessant, dass es in der Beatstruktur, die nur den Synthi hat, den sie dahinter legt und dann irgendwann in so einem Jazz-rockigen Touch dann die Gitarre drüber. Und das ist auch nicht so besonders lang, das Lied. Das bleibt ein bisschen in dieser Phase, aber wie man jetzt in der normalen Schallplattenproduktion für einen Pop-Bereich jetzt noch 200 Abwechslungen sich wünscht, zieht die das dann halt durch. Das Solo ist insgesamt sehr interessant, das mit dem kann man gut folgen. Aber es ist, ja, da kommt jetzt nicht noch ein Break und dann kommen noch 50 Bläser oder so. Das musste jetzt auch gar nicht sein. Also, wie gesagt, eine hochinteressante Frau, wo sich absolut lohnt, da mal nachzuforschen nach Produktion von ihr. Es gibt auch einige Schallplatten-Wiederveröffentlichungen. Auch so Frauen wie Susanne Ziani oder andere, die in der elektronischen Musik extrem viel Wegbereitendes gemacht haben. Gab es eine schöne Doku übrigens auf Arte, wer immer die gesehen hat, über die Frauen, die elektronische Musik gemacht haben. Gab es eine ganze Palette von tollen Künstlerinnen. Kann ich hier nur mal dringend empfehlen. Ja, und schon sind wir beim letzten Titel gelangt. Wir wechseln zu einem Deutsch-Schweizer Label, eigentlich eher ein deutsches Label, Sonoton, die unendlich viele Musik in dem Bereich, vor allen Dingen aber in dem kommerziellen Bereich, Werbebereich gemacht haben. Wir kommen zu Künstlern, die 1981 eine Platte gemacht haben auf dem Label, und zwar mit dem schönen Titel The Microchip Revolution. Wie oft wir die Revolution jetzt schon gehabt haben, sei mal dahingestellt. Aber das ist ein ganz eigentümliches Ding und auch völlig anderer Sound. Ich habe jetzt auch ein bisschen untypischeres Stück gewählt, was nicht so den klassischen Plastik-Touch hat, sondern irgendwie noch mit einer charmanten Flöte da um die Ecke kommt, so dass man meint, Tarantino muss es demnächst auch noch benutzen, aber wie auch immer. Okay. Und die Künstler sind Sam Sclare und Gus Galbraith mit dem Song Touchtone Keyboard. Und erschien, wie gesagt, 81 in Deutschland. Und ein kleiner Exkurs, was ich immer so spannend finde, der weltweit führende und erste Shop, der elektronische Musikinstrumente vertickt hat, wo war der? In Bonn. Mhm. Und nannte sich, tja, wie heißt er eigentlich? Aber ich sag's euch nach dem Lied.
Diese Songs sind wie Wahnsinn. Also, also ich bin für mich also total baff, also weil ich, wie gesagt, ich liebe diese Musikfilme aus den 70er und bin mega happy zu hören, dass man wirklich die nochmal irgendwo bekommen kann. Also ich dachte, es wäre irgendwas, was man gar nicht mehr, sicherlich kann man nicht alles, aber...
Also die Platte ist jetzt ein bisschen teurer hier, die jetzt gerade gespielt wurde, aber dieser Wechsel jetzt zu diesen sehr synthetischen Sounds, es ist schon interessant. Synthesizer Studio Bonn war das übrigens, was ich nachsprechen wollte. Ein Trupp um die Kollegen Matten und Wiechers, die wirklich auch deutschlandweit und sogar weltweit irgendwann die entscheidenden frühen ARP-Computer und was weiß ich, also Synthes, alles hatten. Und leider gibt es den Laden nicht mehr. Die hatten auch ganz tolle, lustige Werbung. Gibt es eine Homepage im Internet, kann man finden, wenn man sich irgendwie traut, Synthesizer Studio Bonn einzugeben. Aber das ist ein Exkurs. Mhm. Wir kommen nochmal zurück zu Sam Sclare und Gus Galbraith. Das waren jetzt beides natürlich auch gut ausgebildete Musiker. Die haben Musik geschrieben und arrangiert und auch dirigiert. Viele Filmmusik, beides Briten natürlich. Der eine aber, also Sclare in dem Fall, war doch ziemlich viel in Südafrika und Rhodesien unterwegs. Ich weiß nicht, womöglich kam er dann doch eher daher. Aber so vom Sound fand ich das jetzt doch spannend. Aber die hätten das ja auch so lassen können und mit dieser blubbernden Synthi-Linie es bewenden lassen. Dann hauen die so eine Flöte drüber, so ein bisschen Panflöten-Touch. Und dann vor allen Dingen dieser Beat mit dem Bass und vor allen Dingen im Schlagzeug, das hat es dann gehoben. Halt, ne? Und das ist auch kein langes Stück, das geht auch wirklich dann nur so dahin und wäre auch schon wenige Sekunden später dann zu Ende gewesen.
Ne? Ja, also, ich habe es fast bis zum Ende gespielt eigentlich.
Genau.
Mensch. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Ein tolles Kapitel, ja, wieder für mich komplett unbekannt. Ein neues Kapitel, was du da aufgeschlagen hast, was wahrscheinlich, denke ich mal, im deutschsprachigen Podcast-Bereich noch nicht allzu oft behandelt worden ist. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir auf uns solche Wege begeben und spannende Themen, eins spannender als das andere.
Es gäbe tausende Stücke, die es noch verdient hätten,
zu
werden. Aber. Na gut.
Ja.
Ja, freut mich.
Ja, schön. Ja. Vor allem, das ist ja nicht nur Musik. Also ab dem Moment, wo ich diese Musik höre, habe ich Bilder auch im Kopf. Na, das ist ja ganz wirklich super spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Na, ihr seid wahrscheinlich mit Sonnenbrille unterwegs. Die Sonne geht auf oder geht runter, je nachdem, wann ihr das hört. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal und sagen Tschüss.
Ja.
Ciao.
Tschüss. Love is after dark.
Yeah. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.